Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hey! Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com auf meinsportradio.de.
Am kommenden Samstag beginnt sie die 105. Austragung der Tour de France, der großen Schleife durch Frankreich. Der Radsportzirkus ist natürlich schon voller Vorfreude und da sind wir hier bei Radio Tour natürlich keine Ausnahme. Und deshalb begrüße ich euch natürlich recht herzlich zu einer brandneuen Ausgabe von Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit radsportnews.com. Und der läuft natürlich hier auf meinsportradio.de. Das dürfte euch schon aufgefallen sein. An meiner Seite, mein Name ist Lukas Kruse, sind heute zwei reizende Kollegen. Und das ist zum einen der offizielle Senfdazugeber dieses Podcasts. Das ist Erik Gutglück. Hallo Erik.
Hallo Lukas.
Und wir haben in einer kleinen Premiere hier bei Radio Tour einen Redakteur von unserem Partner von radsportnews.com. Das ist Felix Mattes. Hallo Felix, freut mich, dass das geklappt hat.
Servus Lukas, mich auch. Und servus Erik natürlich auch. Und wer auch immer alles da draußen zuhört.
Ganz genau. Also, der gute Kollege Felix ist schon vor Ort in Frankreich. Der wird auch euch und mich versorgen mit brandheißen Informationen im Laufe der Tour de France. Und wir werden täglich euch hier auf dem Laufenden halten und so die Geschichten rund um das Rennen und natürlich auch während des Rennens hier erzählen. Wir schauen uns natürlich wie gewohnt, wie ihr das hier schon gewohnt seid, als allererstes die Strecke an. Und Erik, du hast die Ehre, die erste Etappe mal so ein bisschen den Zuhörerinnen und Zuhörern näher zu bringen.
Ja, die erste Etappe, da denkt man ja zunächst mal flach, 201 Kilometer an der Küste entlang. Das ist ja, riecht ja alles nach Massensprint, kann man sich die letzten 20 Kilometer angucken und hat eigentlich nichts verpasst. Dem ist aber nicht so. Es geht von diesen 201 Kilometern zwischen Noirmoutier-en-Île und Fontenay-le-Comte ungefähr 130 Kilometer an der Atlantikküste entlang durch die Vendée, wo dieses Jahr der Grand Départ stattfindet. Und ja, die Gegend kann auch sehr gefährlich sein, was Windkanten und Windstaffeln betrifft. Das heißt, nicht nur die Sprinter sind es, oder möglicherweise nicht nur die Sprinter sind an diesem Tag gefordert, sondern es kann durchaus auch passieren, dass da schon die Klassementfahrer aufpassen müssen, denn auf so einer Windkante hat man sich schnell mal einen Rückstand von 1-2 Minuten eingehandelt. Und das will man natürlich am ersten Tag auf gar keinen Fall haben. Es gibt unterwegs einen Zwischensprint nach ungefähr 120 Kilometern, wo es ganz normal um bis zu 20 Bonuspunkte für das grüne Trikot geht. Dann kommt eine Bergwertung der vierten Kategorie. Dort gibt es einen Punkt für den ersten. Also wer dort als erster drüber fährt, der wird auch das erste Bergtrikot der Tour bekommen. Und dann steht nochmal ungefähr 13 Kilometer vor dem Ziel ein Bonussekundensprint an. Das ist neu dieses Jahr bei der Tour. Da gibt es für die ersten drei nochmal 3, 2 und eine Bonussekunde. Tut dem aber keinen Abbruch, dass der Etappensieger auch das gelbe Trikot in Empfang nehmen wird, denn der Etappenerste erhält immerhin 10 Sekunden Zeitgutschrift.
Ja, dann holen wir doch mal Felix ins Boot. Die zweite Etappe, auch eine Flachetappe, wird es dann da ähnlich spannend oder ist das dann doch eher eine klassische Sprintetappe?
Ich glaube, die zweite ist ein bisschen klassischere Sprintetappe von Mouilleron-Saint-Germain nach La Roche-sur-Yon. 182,5 Kilometer sind es. Ich glaube, auf dem Profil ist die ein bisschen wellig am Anfang, aber letztendlich ist das wahrscheinlich eine ziemlich klassische Sprintetappe. Da ist die Bergwertung auch gleich am Anfang wieder vierte Kategorie nach knapp 30 Kilometern und am Ende wird es immer flacher. Also ich glaube, da ist noch mehr mit einem Massensprint zu rechnen als auf der ersten Etappe, weil Erik das schon mit dem Wind an der Küste angesprochen hat. Ich bin ja jetzt hier schon seit 2 Wochen an der Küste und wir haben ganz gut Drachen steigen lassen können am Strand. Also könnte tatsächlich eine Rolle spielen auf der ersten Etappe, auch wenn trotzdem das wahrscheinlichste Szenario Massensprint vom ganzen Feld ist. Da bin ich mir sicher, auf den ersten beiden Etappen.
Ja, auf der dritten Etappe, da wird es mit Massensprints schwierig. Da wartet nämlich ein 35 Kilometer langes Mannschaftszeitfahren. Und wer so in den vergangenen Wochen und Monaten das verfolgt hat, der merkt, dass Mannschaftszeitfahren eine ziemlich große Rolle auch bei großen Landesrundfahrten spielen. Es ist die exakte Distanz wie beim Dauphiné, also bei dem Vorbereitungsrennen auf die Tour. Damals war Sky deutlich vorn. Trotzdem würde ich persönlich jetzt BMC auch immer als haushohen Favoriten einschätzen. Die haben doch ein Team zusammengestellt, was dort ziemlich prädestiniert für einen Sieg wäre. Von daher schauen wir mal, lassen uns eines Besseren natürlich auch gern belehren, aber ich denke, BMC und vielleicht auch Sky zählen so zum Favoritenkreis. Und danach geht's, lieber Erik, wieder etwas flacher zur Sache auf der vierten Etappe.
Ja, es geht ein bisschen flacher zur Sache. 192 Kilometer zwischen Laboul und Sarceau. Nach dem Mannschaftszeitfahren wird sich jetzt wahrscheinlich das Klassement schon etwas strukturiert haben. Sprich, der Mann in Gelb wird wahrscheinlich mit einigen Teamkollegen an der Spitze des Gesamtklassements liegen. Der Tag ist relativ lang, sind schätzungsweise knapp 5 Stunden im Sattel, vielleicht ein bisschen weniger, je nachdem wie schnell gefahren wird. Es gibt wieder einen Zwischensprint mit den Bonussekunden und dann auch wieder nur eine Bergwertung der vierten Kategorie, ungefähr nach 2 Dritteln der Renndistanz. 40 Kilometer vor Schluss kommt noch der Bonussprint und dann geht's in Sarceau wahrscheinlich wieder mit einem Massensprint zu Ende, wobei die Zielgerade leicht ansteigend ist und das fährt sich dann doch ein bisschen anders als ein flacher Sprint. Bleibt abzuwarten, wer dort die besten Beine hat.
Ja, vielleicht ja auch eine Sache für John Degenkolb, über den wir ja auch letzte Woche ausführlich gesprochen haben. Der kommt ja etwas besser in Form. Wir drücken ihm natürlich die Daumen. Die fünfte Etappe, Felix, die ist dann, fällt so ein bisschen aus dem Raster, zumindest bei dem, was wir bislang besprochen haben. Da wird es dann doch eher ein bisschen hügeliger, welliger, vielleicht sogar so ein bisschen Ardennen-Klassiker-mäßig.
Ja, kann man vielleicht sogar sagen. Also natürlich Ardennen-Klassiker sind vielleicht noch ein bisschen härter als das, was da auf dem Programm steht, aber es ist auf jeden Fall keine reine Sprinter-Etappe mehr von Lorient nach Caire. 204 Kilometer ist die lang und geht eigentlich die ganze Zeit in den letzten 2 Renndritteln, leicht hoch runter. Es gibt 5 Bergwertungen, auch die ersten 3 Bergwertungen der dritten Kategorie, wo es dann auch schon mal ein bisschen mehr Punkte gibt als nur einen für den ersten. Und auch da steht dann kurz vorm Ziel wieder dieser Bonussprint auf dem Programm, wobei die Bonussprints dann ab dem Mannschaftszeitfahren wahrscheinlich ein bisschen an Bedeutung verlieren werden, weil ich glaube, da ändert sich dann nicht mehr so viel durch 3 Sekunden am Bonussprint in der Gesamtwertung, was gelbe Trikot angeht. Aber die Etappe an sich ist eher eine, die den reinen Sprintern wahrscheinlich ein bisschen wehtun wird und dann eher so Leute wie Degenkolb, hat gerade schon angesprochen, Peter Sagan, Merkel Matthews, das sind so Leute, die auf der Etappe sicherlich vorne sein werden, weil ich glaube nicht, dass da schon eine größere Ausreißergruppe durchkommt. Da glaube ich einfach nicht dran.
Wo wir jetzt schon bei Ardennen-Klassiker waren, Erik, die 6. Etappe, Mur de Bretagne, die ist ja auch den Radsportfans durchaus ein Begriff und die gilt es unter anderem zu bewältigen.
Ja, die gibt es sogar nicht nur einmal zu bewältigen, sondern die Fahrer müssen da gleich 2-mal hoch. Die Etappe schließt sich eigentlich so ein bisschen an die vom Vortag an. Das ist schon wellig, auch wenn das Gesamtprofil vielleicht ein bisschen leichter ist als am Vortag. Und dafür ist aber das Finale deutlich schwieriger. Also die Mur de Bretagne, die ist schon gute 2 Kilometer lang, hat dann schon so ihre 7-8%. Wenn man da 2-mal drüber muss zum Schluss, dann auch noch nach dieser Schlussrunde, kann man erwarten, dass dort die Gesamtfavoriten auf jeden Fall schon sehr, sehr vorsichtig sein müssen. Es ist eine Zielankunft für Pancheure. Also ich habe dort Fahrer wie Julien Alaphilippe oder Alejandro Valverde ganz oben auf der Rechnung. Die letzten Jahre, also man ist dort schon 2-mal, hatte man dort eine Zielankunft. Und zwar 2011, als Cadel Evans gewann und 2015, als Alexis Villamo gewann. Da haben sich die Favoriten immer gegenseitig attackiert. Da kam es auch zu Zeitabständen, auch wenn die sich nur im Sekundenbereich abgespielt haben. Aber wenn man auf so einen Etappen sich 10, 20 Sekunden unnötigerweise einhandelt, das muss natürlich nicht sein. Und das werden auch alle Teams der Klassementfahrer versuchen zu verhindern, indem sie von ganz vorn in diese Schlussrampe reinfahren.
Ja, die kommenden beiden Etappen, die dürften dann wieder den Sprintern liegen. Die eine relativ flach, die 7., die 8. dann schon etwas profilierter, aber immer noch eigentlich eine Sache, die zu bewältigen sind. Und dazu kommt eben, dass die 8. Etappe am Nationalfeiertag der Franzosen stattfindet. Vielleicht war es ein ganz besonderer Ansporn für die französischen Fahrer. Arnaud Demar, der zum Beispiel einer derer, die man dort auf dem Schirm hat. Und Felix, dann die 9. Etappe, das ist so das erste kleine, vielleicht sogar das größte Highlight bei dieser Tour de France. Es geht nach Roubaix.
Ja, es geht nach Roubaix und es gibt 15 Kopfsteinpflaster-Sektoren auf den 156 Kilometern von Arras nach Roubaix und dabei, ich glaube, 21,6, ich habe es gar nicht genau im Kopf, aber ich glaube, 21,6 Kilometer Kopfsteinpflaster sind es. Also schon ziemlich hartes Programm, was die Klassikerfraktion angeht. Das sind da die Fahrer, die um den Sieg kämpfen wollen. Allerdings ist es bei der Tour immer auch so ein bisschen anders, als wenn es jetzt um Paris-Roubaix im April geht. Weil eben die Klassementfahrer mitmischen und auch keine Zeit verlieren wollen. Einige von den wichtigen Klassikerfahrern müssen auch auf einen Klassementfahrer aufpassen und ihn ein bisschen dadurch pilotieren. Es wird ein sehr interessantes Rennen. Jemand wie Nibali, der 2014 da ja ordentlich Zeit rausgeholt hat, liegt sowas. Chris Froome sagt mal nach, dass es ihm nicht so wahnsinnig liegt. Allerdings hat er sich 2014 nicht auf dem Pflaster hingelegt, sondern schon vorher im Regen. Also es ist eine sehr gefährliche Etappe, was Zeitverluste angeht für die Klassementfahrer und wird mit Sicherheit extrem spannend. Ich freue mich sehr drauf, weil es eben der Tour einen ganz anderen Charakter noch gibt, auch wenn die Bergfahrer, denen das eben nicht so liegt, eher so sagen, ja gut, das brauchen wir bei der Tour nicht, das gehört eigentlich zu uns Frühjahrsklassikern. Aber letztendlich soll der Toursieger einer sein, der alles kann und dann so eine Etappe einzubauen, die in diese Richtung geht, finde ich dann nicht so dramatisch. Im Gegenteil, eigentlich gehört es dann dazu. Ich würde mir sogar mal wünschen, dass vielleicht mal ein paar mehr Tage sind, wo die Klassikerfahrer Vorteile haben. Dann gewinnt vielleicht am Ende mal nicht mehr nur ein reiner Bergfloh die Frankreich-Rundfahrt.
Ja, auf jeden Fall. Der Vielseitigkeit des Siegers trägt das natürlich zu, diese Etappe. Dazu kommt natürlich noch die ganze Geschichte, ist nur 154 Kilometer lang, nicht wie die Frühjahrsklassiker sonst weit über 200. Und danach folgt der Ruhetag, vielleicht auch nochmal die Chance, ein bisschen mehr aus sich rauszuholen. Und Ruhetag ist ein gutes Stichwort. Wir sind mit dem ersten Abschnitt durch von Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit radsportnews.com hier bei meinsportradio.de. Machen eine kleine Verpflegungspause auch. Ihr könnt euch kurz stärken. Und dann geht's gleich weiter mit dem weiteren Verlauf der Tour de France. Bis gleich.
Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Jetzt auch als App.
Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit radsportnews.com hier bei meinsportradio.de. Mein Name ist Lukas Kruse und bei mir sind immer noch Erik Gutglück und Felix Mattes und wir bereiten euch hier gerade ausführlich vor auf die Tour de France 2018 und wagen auch quasi unsere zweite Etappe. Wir haben den ersten Ruhetag hinter uns und nehmen die 10. Etappe in Angriff und Erik, wie sieht's aus? Erste Bergetappe, was können wir erwarten?
Ja, erste Bergetappe. Mehrere Anstiege, die nun auch langsam mal Richtung erste Kategorie und Ohrkategorie gehen. Es sind 160 Kilometer knapp zwischen Annecy und Le Grand Bornand. Das ist jetzt nicht extrem lang und auch nach dem Ruhetag denke ich, dass wir da eine sehr offensive Etappe erwarten können. Es geht immerhin nach 19 Kilometern schon mit der ersten Bergwertung los. Okay, zugegeben, es ist nur eine 4. Kategorie. Kurz danach kommt dann der Zwischensprint und ich denke, kurz danach wird dann auch die Gruppe des Tages wegfahren. Die könnte ziemlich groß sein. Dann kommt schon ein Anstieg der ersten Kategorie, dann das Montée du Plateau de Glière gegen ja nach ungefähr einem Drittel der Renndistanz. Das ist der erste Anstieg der Ehrenkategorie und die Besonderheit liegt hier dabei, dass die letzten 2 Kilometer dieses Anstiegs geschottert sind. Also ähnlich wie der Colle del Finestre, den wir dieses Jahr beim Giro gesehen haben, wo Chris Froome seine, man muss ja schon sagen, um oben eine Attacke gestartet hat. Danach kommt eine längere Flachpassage und dann kommt ein Etappenfinale, auf das ich mich persönlich sehr freue, denn das gab es im Jahr 2009 schon mal mit dem Col de la Rome und dem Col de la Colombier. Damals, das war das Jahr, als Lance Armstrong sein Comeback für Astana gefeiert hat. Und da hat er sich dann an diesem Col de la Rome eine Vierergruppe gebildet mit den beiden Schleck-Brüdern, Alberto Contador und Andreas Klöden. Und ja, es war eine Etappe, die oder ein Etappenfinale, das für ziemlich große Zeitabstände gesorgt hat. Beide Anstiege sind über 8% im Schnitt steil und ja, gute 8 Kilometer auch lang jeweils. Vom letzten Gipfel, vom Colombier, sind es dann noch knapp 14 Kilometer bergab ins Ziel. Also ich denke, da können wir viele Attacken erwarten, vor allem von den Fahrern, die vielleicht in der ersten Woche im Mannschaftszeitfahren und vor allem auf der Roubaix-Etappe schon Zeit verloren haben und die dann mit Wut im Bauch versuchen werden, diese Zeit wieder rauszuholen.
Felix, wir können ja jetzt gleich...
Weißt du, was das super fiese ist? Das super fiese auf der Etappe ist, dass die Jungs quasi am Ziel vorbeikommen, bevor sie Glière fahren und dann Rom und Colombier fahren. Also fahren sie durch Lac-Lusard, durch den Skiort runter und können eigentlich, wenn sie rechts abbiegen, sind sie in knapp 2 Kilometern im Ziel in der Grand Bornand, aber dann müssen sie geradeaus weiter und haben noch 3 richtig saftige Berge vor sich. Ich glaube, den Sprintern treibt da die erste Träne in die Augen, wenn sie da durch Saint-Jean-de-Sixt kommen und den Rechtsabzweig Richtung der Grand Bornand sehen. Das ist psychologisch nicht ganz einfach. Das kann ich schon mal versprechen, glaube ich.
Ich glaube, die Sprinter werden sich auch, und das ist eine super Überleitung, nicht unbedingt auf die 11. Etappe freuen, Felix. 108 Kilometer Bergetappe, erste Bergankunft, das riecht nach Vollgas und das könnte den Sprintern auch richtig wehtun.
Ja, das tut immer weh. Wenn es kurze Etappen klingen auf den ersten Blick oder sehen auf den ersten Blick nicht so schlimm aus, sind ja nur 108 Kilometer, das schaffe ich auch. Aber das sind halt diesmal dann von Albertville nach La Rosière 2 Ehrenkategorie-Anstiege drin, im Monté de Bézanne und den Col du Pré. Und dann geht es noch über den Cormier de Roselon weiter hoch, 2. Kategorie und dann 1. Kategorie Schlussanstieg über 17,6 Kilometer nach La Rosière hoch. Das ist schon ein richtig hartes Teilstück und ich erwarte da sogar noch mehr in der Gesamtwertung vielleicht Angriffe als am Tag zuvor, wo ich mir auch vorstellen kann, dass da vielleicht eine Ausreißergruppe durchkommt. Aber La Rosière könnte schon interessant werden, auch wenn der Schlussanstieg an sich oben raus ein bisschen flacher wird, was allerdings immer da eigentlich auch dafür spricht, dass man lange Angriffe wagt und ein bisschen früher attackiert und dadurch dann die Abstände vielleicht sogar noch größer werden. Muss man sehen, weiß man natürlich vorher nicht, aber letztendlich, die ASO hat zumindest schon mal den Spielraum gegeben mit den 3 Alpenetappen in Folge, die alle 3 ziemlich schwer werden. Und damit gehen wir eigentlich schon zur nächsten über, glaube ich.
Auf jeden Fall, die 12. Etappe, ich lese da lieber Erik in unserer Vorbereitung, Alpe d'Huez, das ist ein sagenumwobener Ort, was die Tour angeht, einer der Anstiege, der auf jeden Fall irgendjemand oder jeder Radsportfan hat da irgendwelche Erinnerungen, vielleicht, welches ist bei dir und was ist die 12. Etappe für eine?
Ja, du sagst es schon, Alpe d'Huez, also mehr braucht man eigentlich schon gar nicht mehr sagen. Das ist ja der Anstieg mit diesen ja sagenumwobenen 21 Haarnadelkurven. Das ist eigentlich, wenn man so will, eine klassische ja, Alpenetappe, beginnt mit dem Col de la Madeleine, auch sehr berühmt, sehr geschichtsträchtig. Über 25 Kilometer lang geht es berghoch, das muss man sich mal vorstellen. Und damit ist ja die Arbeit noch nicht erledigt. Danach kommt noch der Anstieg zum Lacier de Montvernier. Das ist auch ein sehr interessanter Anstieg, denn er ist nicht sehr lang, das sind nur 3,4 Kilometer, aber es geht mit 8% berghoch und das eigentlich fast an einer Felsenwand. Die Straße wurde mit 17 Haarnadelkurven gebaut und das heißt auf 3,4 Kilometer 17 Haarnadelkurven, alle 200 Meter gibt es also eine 180 Grad Richtungsänderung. Dann kommt noch der Col de la Croix de Fer, auch geschichtsträchtig und berühmt bei der Tour, 29 Kilometer langer Anstieg. Das ist schon wirklich eine sehr, sehr schwere Etappe. Dann zum Schluss kommt man nach Bourg-Voisin, das liegt am Fuß von Alpe d'Huez und ja, von dort geht's dann nur noch berghoch, wie gesagt, 21 Haarnadelkurven. Der Rekord wird von Marco Pantani gehalten, aus dem Jahr 1997, 36 Minuten und 40 Sekunden. Da ist Lance Armstrong im Jahr 2004 um eine Sekunde dran vorbeigeschrammt, muss man aber fairerweise sagen, Pantani ist es im Rahmen einer vollen Etappe gefahren und bei Armstrong war es ein Bergzeitfahren. In den letzten Jahren wurde da doch deutlich langsamer hochgefahren, also da haben die Fahrer 3-4 Minuten länger gebraucht. Es ist ein Berg, an dem es immer Zeitabstände gab, wo nie oben jetzt eine große Favoritengruppe von 10 Mann um den Etappensieg gesprintet hat. Und was ganz interessant ist, Chris Froome steht mit diesem Anstieg auch so ein bisschen auf Kriegsfuß. In 2013 hat er dort einen Hungerast erlitten und Zeit auf Nairo Quintana verloren. Und 2015 hatte er da auch nicht seinen besten Tag und konnte aber das gelbe Trikot auch gegen Quintana gerade noch so verteidigen. Also vielleicht erleben wir da auch wieder ein Duell zwischen diesen beiden Fahrern.
Vielleicht sogar zwischen ein paar anderen. Gerade Chris Froome hat ja nun einen nicht besonders einfachen Giro d'Italia in den Knochen. Darüber wird natürlich auch noch zu reden sein. Felix, die 13. Etappe ist dann ein bisschen was zum Runterkühlen. Mal wieder was für die Sprinter als Belohnung dafür, dass sie sich durch die Alpen gequält haben. Zielort Valence, an den hat André Greipel ziemlich gute Erinnerungen 2015 dort gewonnen. Wird das so ein bisschen ein Kampf zwischen Sprint und Ausseitern? Hat Greipel Chance, dort nochmal siegreich zu sein?
Ja, ich denke, es ist genau wie du sagst, also Kampf zwischen Sprintern und Ausreißern. 170 Kilometer und nach den Alpenetappen, bevor dann es in Richtung Pyrenäen weitergeht, durch Mittelgebirge, ist so eine klassische Überführungsetappe, wo immer die Ausreißer auch gute Chancen haben. Auf der anderen Seite ist es halt die einzige Etappe in der zweiten Tourwoche, bei der die Sprinter irgendwie Lunte riechen können, deswegen je nachdem, wie es da vielleicht auch im Kampf um Grün steht und da spielen viele Sachen rein oder wer noch keine Etappen gewonnen hat, wenn jetzt in der ersten Woche ein Sprinter alles abräumt und dann in den Bergen vielleicht angeschlagen ist, dann kann es sein, dass die anderen Sprinterteams da dann wieder voll auf Sprint fahren in Valence, also da ist beides möglich. Die Ankunft in Valence ist nicht ganz easy, wenn es die exakt selbe ist wie 2015, das weiß ich jetzt nicht genau, weil ich die Straßenführung in Valence noch nicht genau gesehen habe. Aber die führt teilweise relativ eng durch den Ort und da wird es dann auch schwierig für Formsprint im Positionskampf sich zu platzieren und eine gute Position zu haben vorher, vor dem Finale. Also ist eine interessante Etappe dieses Mal, allerdings nicht ganz so schwer wie damals, als Greipel gewonnen hat, wo vor Valence noch über einen relativ schweren Berg ging. Jetzt ist es doch eher flach, was vielleicht den Sprintern auch entgegenkommt im Vergleich zum Ausreißer.
Ja, Erik, 14. Etappe, die ist dann wieder nichts für die Sprinter. Da gibt es aber auch wieder ein Duell, diesmal wahrscheinlich Bergfahrer gegen erneut die Ausreißer.
Ja, Felix hat es gerade schon ganz richtig gesagt, es geht ins Mittelgebirge. Das ist eine Etappe, die erste Etappenhälfte, also es sind 190 Kilometer, die erste Hälfte ist noch weitgehend flach. Dann geht es aber immer mehr bergauf, 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 bis auf über 1000 Meter Meereshöhe, dann wieder ganz leicht bergab nach Mont und dann kommt eigentlich das große Highlight des Tages, das ist dann der Schlussanstieg, das ist, ja, man kann sagen, eine Mini-Bergankunft, es geht 3 Kilometer lang berghoch, dafür aber mit über 10% hinauf zum Flugplatz von Mont. Das war schon dreimal Zielankunft bei der Tour und, viermal war es sogar schon Zielankunft, also es wird das 5. Mal sein. Und es gab immer Zeitabstände zwischen den Klassementfahrern. Meistens haben sich Ausreißer als Etappensieger durchgesetzt und dahinter haben sich die Gesamtfavoriten wirklich aufs Härteste bekämpft. Der Anstieg ist nicht sehr lang, aber man kann dort auch ganz schnell 20, 30 Sekunden verlieren. Und ja, das werden natürlich alle Fahrer versuchen zu verhindern, aber es wird nicht allen gelingen und dort können wir auf jeden Fall Abstände unter den Favoriten erwarten.
Die 15. Etappe, Felix, auch wieder hügelig. Auch da was im Kampf um die Gesamtwertung oder werden die Favoriten da vor dem zweiten Ruhetag und dem letzten Ruhetag noch mal ein bisschen die Beine stillhalten und vielleicht den Ausreißern eine Chance geben?
Ja, es wäre eigentlich eine klassische Ausreißer-Etappe, glaube ich, weil der letzte Anstieg ist zwar erste Kategorie, aber halt auch noch 40 Kilometer vom Ziel in Carcassonne entfernt, der Pic du Nord. Deswegen wäre es eigentlich eine klassische Ausreißer-Etappe, aber wie du eben schon gesagt hast, spricht die Tatsache, dass es die letzte Etappe vor dem Ruhetag ist, dafür, dass da alle nochmal ein bisschen was raushauen können. Ich glaube nicht, dass jemand auf Biegen und Zerbrechen da voll auf Attacke fährt, der in den Top 5 liegt, weil das ein bisschen riskant wäre, sei denn, jemand anderes ist eindeutig, hat einen schwachen Tag oder hat einen schwarzen Tag und dann könnte es richtig, richtig zur Sache gehen. So ein bisschen, da wird es an dem Anstieg ziemlich darauf ankommen, dass sich die Favoriten anschauen, sehen, wie die anderen so aussehen, dann probiert vielleicht einer was und wenn dann irgendeiner eine Schwäche zeigt, dann könnte es richtig zur Sache gehen. Ansonsten ist es wahrscheinlich eher tatsächlich ein Tag für die Ausreißer in Carcassonne.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir dort das Szenario Relaisstation erleben, also dass eine Mannschaft Fahrer vorausschickt und dass man dann versucht, mit einer Attacke aus der Favoritengruppe dann zu den Teamkollegen aufzuschließen. Also durchaus möglich. So am Tag vor dem Ruhetag. Ja. Das Szenario.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass in der Gruppe wahrscheinlich sogar von fast allen Favoritenteams dann vielleicht einer drin sitzt und
ja, genau,
für den Fall der Fälle dann da ist und dann muss man schauen, welcher Plan dann auch aufgeht oder welcher nicht. Aber ja, die Möglichkeit ist auf jeden Fall gegeben.
Ja. Klingt auf jeden Fall nach einer Etappe, an dem die Rundfahrt vielleicht nicht verloren wird, aber man auf jeden Fall ein bisschen Zeit gut machen kann und zumindest viel taktiert werden kann. Danach der von uns angesprochene Ruhetag und das bedeutet auch für uns, wir gehen in die zweite Pause, schütteln uns nochmal ein bisschen durch, verpflegen uns. Das könnt natürlich auch ihr tun und dann geht's natürlich weiter mit einer mit der Folge der Vorschau auf die Tour de France. Bis gleich.
Kick in Rush. Die WM 2018. Deine täglichen Podcasts zum größten Sportevent des Jahres. Auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sebastian Müllenhoff, der Moderator von Interception im Football Talk auf meinsportradio.de. Jede Woche berichten wir über die Spiele in der NFL und besprechen die wichtigsten News aus der reichsten Liga der Welt. Darüber hinaus bieten wir euch Specials zur Free Agency, zum Draft und der Trade Deadline. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bewertet unseren Podcast bei iTunes mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir sind erholt, ihr seid erholt, die Fahrer bei der Tour de France dann hoffentlich auch und damit begrüßen wir euch zurück zur Ausgabe, zur Vorschau von Radio Tour auf die Tour de France bei Radio Tour, dem Radsport-Podcast hier auf meinsportradio.de in Kooperation mit radsportnews.com. Mein Name ist Lukas Kruse und bei mir sind immer noch Erik Gutglück und Felix Mattes und wir sind mittlerweile bei der 16. Etappe angekommen. Felix, eine Bergetappe und auch die hat es nach dem Ruhetag gleich wieder ordentlich in sich.
Ja, geht richtig zur Sache. Die erste Hälfte sieht jetzt noch nicht so dramatisch aus. Da geht es relativ leicht in die Pyrenäen oder in Richtung Pyrenäen. Aber dann Col de Portet d'Aspé, Col de Monté und Col de Portillon. Ist schwierig, ne? Französisch. Col de Portillon. Zum Ziel in Bannière de Luchon. Ist ein richtig, richtig schwieriges Finale. Alle drei Anstiege haben es in sich, sind über 7% steil im Schnitt. Und ich denke, nach dem Ruhetag geht's da dann richtig zur Sache, weil man nach dem Ruhetag immer sehen wird, dass irgendjemand ein bisschen Schwierigkeiten hat, wieder in den Rhythmus zu kommen. Das ist immer eine Schwierigkeit, wenn man am Ruhetag nicht zu viel auf dem Rad war oder gar nicht auf dem Rad war. Es ist schwierig, da dann den Körper wieder ins Laufen zu bringen am Tag danach. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da einer einen schweren Tag haben wird und den werden die anderen mit Sicherheit ausnutzen wollen. Und deswegen ist es tatsächlich eine richtig schwierige Etappe und wir fahren auch kurz nach Spanien rüber. Zum einzigen Mal, glaube ich, während der Tour, dass wir das Land verlassen. Wobei ich nicht weiß, ob wir das im Auto auch tun werden als Kolonne. Ich glaube, wir bleiben in Frankreich, um zum Ziel zu kommen. Aber die Fahrer werden kurz in Spanien sein.
Da kann man auf jeden Fall mal ein bisschen iberische Luft schnuppern als Fahrer. Natürlich an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, wir hier bei Radio Tour sind keine französischen Experten, also falls ihr Muttersprachler seid und euch es eiskalt den Rücken runterläuft, wenn einer von uns einen Etappenort ausspricht, bitte ich um Nachsicht. Wie gesagt, wir geben unser Bestes, aber wir sind eben doch nur Radsportliebhaber und keine französischen Muttersprachler. Die nächste Etappe, Etappe 17, möchte ich einleiten mit einem Zitat von Fabian Wegmann, der im Interview mit mir über die kurzen, knallharten Etappen gesagt hat, für die Zuschauer super, aber mich als Fahrer würde es absolut ankotzen. Und ich glaube, eine 65 Kilometer lange Bergetappe, die so ein bisschen als Vollgas-Etappe gewertet werden kann, lieber Erik, die trifft da wie die Faust aufs Auge zu. Und es gibt bei dieser Etappe tatsächlich eine kleine Besonderheit, die du uns bestimmt auch nochmal kurz näher bringen möchtest.
Ja, zunächst mal stimme ich dir voll und ganz zu. Also wenn du sagst knallhart, ich denke, das trifft es am besten. 65 Kilometer Felix hat vorhin ja gesagt, 108 Kilometer, das kann man ja selber auch mit dem Rad fahren. Das trifft bei 65 Kilometern eigentlich noch mehr zu. Dennoch ist es vielleicht sogar vom Profil her die schwerste Etappe bei dieser Tour. Es geht praktisch vom Start weg direkt berghoch, den Col de Périssourde. Und das ist auch der Grund für diese Besonderheit, die du angesprochen hast. Die Fahrer werden in einer Art Startaufstellung im Startbereich platziert, die sich ja nach der Gesamtwertung richtet. Das heißt, die besten Fahrer in der Gesamtwertung haben dann auch das Recht, ganz vorne zu stehen. Das heißt, Fahrer, die wie zum Beispiel die Sprinter, die ohnehin schon in der Gesamtwertung weit hinten sind, die werden den Fuß des Col de Périssourde noch weiter hinten in Angriff nehmen. Und ja, man kann erwarten, dass es an diesem ersten Anstieg halt schon komplett auseinanderfliegt. Also an dem Tag ist es wichtig, sich vorher auf der Rolle gut warm zu fahren, sich die Strapazen der letzten Tage aus den Beinen zu fahren. Kaltstart ist hier das absolut Falscheste, was einem passieren darf. Es wird trotzdem, denke ich, den ein oder anderen Favoriten gleich am Anfang erwischen. Wir werden eine sehr, sehr starke Ausreißergruppe an diesem Tag sehen, möglicherweise sogar mit Fahrern aus den Top 5 der Gesamtwertung. Nach dem Périssourde geht's bergunter durch Ludonville. Da wird noch ein Zwischensprint ausgetragen, der aber, glaube ich, an diesem Tag ja eigentlich keinerlei Bedeutung hat. Danach geht's erneut berghoch, Col de Val-Laurent-Azé. Erneut 7 Kilometer, 8% Steigung. Und dann kommt eigentlich der längste und schwerste Anstieg des Tages. Das ist der Col de Porté. Dort geht's hinauf nach Saint-Lary-Soulan. Ja, Französisch ist wirklich schwer, ich kann es bestätigen. Der Anstieg ist 16 Kilometer lang, fast 9% Steigung und die Etappe vorher, wurde schon am Anschlag gefahren und ich glaube, dort wird es wirklich endgültig auseinanderfliegen und da werden die Fahrer wirklich einzeln und kleckerweise oben ankommen. Die Frage wird sein, wie groß sind die Zeitabstände. Das Rennen ist nicht viel länger als 2 Stunden 15 vielleicht, aber das ist trotzdem extrem hart und ich kann mir sogar vorstellen, dass die Jury, ich weiß nicht, wie das Zeitlimit bemessen sein wird, aber dass die Jury dort nach der Etappe beide Augen zudrücken muss, um die Sprinter nicht aus dem Rennen zu nehmen. Denn das ist ganz schwer an so einem Tag, das Zeitlimit zu schaffen, wenn es eigentlich nur berghoch geht.
Felix, wie stehst du denn grundsätzlich zu solchen kurzen Etappen? Wir haben es ja in der Vergangenheit doch schon häufiger gesehen, dass die Veranstalter eben versuchen, so ein bisschen Zuschauerfreundlichkeit mit so kürzeren Rennen zu generieren sozusagen. Erik hat es angesprochen, 2 Stunden 15. Es wird wahrscheinlich eine 65 Kilometer lange Attackenschlacht geben. Würdest du sagen, dass das so seinen Zweck erfüllt oder ist das für die Fahrer einfach zu viel zugemutet vielleicht auch?
Ich finde, also eine gute Frage am Ende. Letztendlich werden ein paar Fahrer dieses Jahr wahrscheinlich mir am liebsten den Mund zu binden oder so. Auf jeden Fall, ich persönlich finde es gar nicht schlecht. Also ich finde es richtig gut. Ich finde es bringt was rein, was es eben telegener macht, den ganzen Sport. Und es ist ein schöner Versuch, es mehr Action reinzubringen ins Rennen. Ich glaube nicht, dass die Etappe am Ende die Tour entscheidet und deswegen muss man da den Ball vielleicht auch ein bisschen flach halten, wenn man die so überdramatisiert aus Sicht der Zumutbarkeit und so weiter. Aber es wird natürlich richtig wehtun und ich finde, das gibt neben den 200-Kilometer-Riemen halt dann auch nochmal eine andere Würze rein. Wie wir es ja auch schon in der ersten Woche gesagt haben, mit Roubaix zum Beispiel, das gehört dazu und dieses Spritzige, was bei so einer Etappe vielleicht auch dazu gehört, gehört halt auch dazu und die Vorbereitung auf diesen, wie Erik gesagt hat, den Kaltstart zu vermeiden und solche Dinge, das gehört alles dazu, auch wenn eben die Sprinter wahrscheinlich ziemlich fluchen werden und wie ich André Greipel kenne, wird er sich da ziemlich ärgern über solche Teilstücke, die halt ihm richtig wehtun, was den Zeitlimit angeht, aber wahrscheinlich muss dann die ASO oder die Jury am Ende einfach sagen, ja, wir lassen, weil eine große Gruppe vielleicht aus dem Zeitlimit fällt, die einfach drin. Und dann geht es vorne halt richtig rund und das ist ja eigentlich das, was alle sehen wollen. Da dürfen wir uns, glaube ich, alle drauf freuen. Letztendlich, ich weiß noch nicht mal, ob es eine Ausreißergruppe gibt. Vielleicht fahren sie es von Anfang an. Vielleicht fährt der Froome auch die 65 Kilometer komplett alleine von vorne. Das kann er ja, hat er ja gezeigt beim Giro. Da gibt es viele Möglichkeiten und eben das ist ja das, was es ausmacht, dass es in der letzten Tourwoche nochmal richtig zur Sache geht und spannend wird.
Erik, wie siehst du es? Bist du ebenso Fan dieser Vollgas-Etappen, dieser Experiment? Und ich würde sagen, das hat die Tour jetzt so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Also kurze Etappen mit knapp 100 Kilometern hatten wir schon häufiger, aber 65 Kilometer ist, glaube ich, doch ein Rekord, was das angeht, auch was die Schwere angeht. Bist du da Freund von oder bist du da eher auf Seite der Fahrer und sagst, ein bisschen länger hat es auch getan?
Ich bin da schon ein Freund von. Ich finde, es muss nicht unbedingt so eine extreme Hochgebirgsetappe sein, denn man weiß jetzt an so einem Tag, okay, das können eigentlich nur die Bergfahrer unter sich ausmachen. Ich glaube, wenn man so eine Etappe irgendwo ins Mittelgebirge platzieren würde, wo auch Klackerfahrer eine Chance hätten, um die Etappe zu kämpfen, wäre es, glaube ich, auch nochmal interessant. Hier ist es einfach wirklich so, die große Frage ist, wer von den Top Ten aus der Gesamtwertung wird auf dieser Etappe straucheln und Zeit verlieren. Man hat aber eigentlich überhaupt keine Aussichten, dass jetzt ein Greg van Avermaet oder ein Peter Sagan so eine Etappe gewinnt. Der Trend geht immer mehr in diese Kürze der Etappen. Felix hat es angesprochen, die Telegenität, die ist natürlich extrem wichtig im Radsport, denn diese langweiligen, flachen 200-Kilometer-Etappen, das tut schon, selbst als Radsport-Fan, die wir ja sind, das tut schon manchmal weh und da fragt man sich manchmal schon, wo die Spannung bleibt. Aber Felix hat es, denke ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Fahrer wie André Greipel oder generell die Sprinter, die haben natürlich vor so einem Tag Albträume und sind wahrscheinlich auf die Organisatoren, die diese Etappe geplant haben, nicht besonders gut zu sprechen.
Ja, dann gucken wir mal nach dieser Vollgas-Etappe, nach dieser harten Etappe auf eine Etappe, die nicht nur einen einfachen Namen als Zielort hat. Po ist, glaube ich, der einfachste französische Name, den ich mir jetzt hier mal rausgepickt habe, was die Aussprache angeht.
Heißt das nicht Pau?
Ja, dann ist es eben so. Aber es ist trotzdem relativ einfach, auch wenn ich mich jetzt natürlich blamiert habe. Es ist relativ flach.
Nein.
Und lieber Felix, nimm uns doch mal mit. Was sagt diese Etappe nach Po, Pau oder wohin auch immer?
Letztendlich ist es die letzte Chance vor Paris nochmal für die Sprinter, sich zu zeigen. Die einzige Chance vor Paris in der dritten Woche und noch eine bessere Chance als die Etappe nach Valence in der zweiten Woche, dass es nochmal auf den Massensprint kommt. Deswegen würde ich sogar davon ausgehen, dass es eben zum Sprint kommt, 170 Kilometer von, jetzt werde ich mich blamieren, Trizur-Baez nach Po.
Fürchterlich.
Ja, fürchterlich, ja. Aber nicht, also alles andere als ein Sprint wäre da wirklich eine Überraschung. Letztes Jahr in Po hat Kittel gewonnen, vor Groenewegen, glaube ich. Und ich denke, in die Richtung wird es auch dieses Jahr da gehen. Natürlich, so spät in der Tour kann es immer eine Gruppe geben, kann es immer Ausreißer geben, aber ich glaube, die Sprinter, die noch keine Etappe geworden haben, die werden da alles daran setzen, dass ihre Teams alles beisammenhalten oder wieder einholen und dann am Ende einen richtigen Massensprint im Po herbeiführen.
Abgesehen davon könnte es ja da auch noch in die finale Phase, was das grüne Trikot angeht, gehen. Von daher vielleicht auch unter dem Gesichtspunkt eine ganz spannende Etappe. Erik, die 19. Ist dann die letzte Bergetappe bei dieser Rundfahrt. Eine Chance für die Bergfahrer, wird es dann nochmal im Gesamtklassement zur Sache gehen und gibt es auch da wieder Chancen für Ausreißer?
Ja und ja. Es ist wirklich eine Etappe, die extrem viele Szenarien zulässt. 200 Kilometer durch die Pyrenäen, keine Bergankunft. Das macht es natürlich taktisch auch nochmal interessant. Es geht über viele bekannte Anstiege, Col du Tourmalet zum Beispiel, Col d'Aspin, Col du Bisque, der steht ungefähr 20 Kilometer vor dem Ziel an. Das ist eine Etappe, wo ich glaube, dass es eine sehr, sehr große Ausreißergruppe geben wird, so 20, 25, 30 Mann vielleicht sogar, wo auch einer dieser Ausreißer durchkommen wird und den Etappensieg holen wird, wo aber natürlich auch am Col du Bisque vor allem die Bergfahrer, die vor dem Zeitfahren am nächsten Tag noch ein bisschen Zeit benötigen, versuchen werden, die Konkurrenz zu testen. das lässt der Obisque auf jeden Fall zu. Das ist ja ein Anstieg der Ohrkategorie. Lang, steil, schwer. Ja, dann, wie gesagt, 20 Kilometer geht es noch bergab. Das ist natürlich auch für Fahrer wie Romain Bardet oder Vincenzo Nibali Traumterrain, muss man so sagen. Und sollte einer der beiden oder derjenige von den beiden, der nicht das gelbe Trikot hat, oder vielleicht auch beide, werden da sicherlich nochmal zur Attacke blasen, ja, bevor es dann im Einzelzeitfahren wirklich um das Podium in Paris, um die endgültige Zusammensetzung geht.
Erik, eine kleine Frage im Anschluss. Es gibt jetzt nicht so viele richtige Bergankünfte bei dieser Ausgabe der Tour de France. Häufig gibt es Abfahrten oder eben Berge, die vor dem Ziel schon überquert werden müssen. Würdest du sagen, dass da was Schlechtes ist, dass das der Spannung der Tour vielleicht ein bisschen was an Würze nimmt? Die Kritik gibt es nämlich durchaus. Oder würdest du sagen, dass das auch so durchaus eine Berechtigung hat und es auch nicht schlimm ist, wenn es mal ein paar weniger Bergankünfte gibt?
Ja, das ist schwierig so zu beurteilen, finde ich. Man hat es halt schon oft in der Vergangenheit erlebt, dass man durchaus interessante Bergankünfte hatte, wo die Favoriten sich aber gegenseitig nicht so wirklich wehgetan haben. Und so Attacken, wo es ja zum Schluss bergab geht, wo man einfach auf den letzten 10, 20 Kilometern nicht mehr so viel Zeit durch die reine Physis rausholen kann. Das sind natürlich dann auch Etappen, wo es für die Zuschauer insofern interessant wird, dass Fahrer, die richtig stark am Berg sind, halt schon früher in die Offensive gehen müssen und das Rennen sehr, sehr taktisch werden kann. Es kann in beide Richtungen ausschlagen. Es kann interessant sein. Es kann auch todlangweilig sein. Um's mal ganz, ganz dramatisch auszudrücken. Ja, aber ich denke, diese Tour ist ein guter Mix. Es gibt immerhin drei Bergankünfte. Es gibt ja auch zwei, drei, ich nenne es mal Mini-Bergankünfte mit der Mühle Bretagne zum Beispiel oder dem Anstieg nach Mont, sodass da eigentlich für jeden was dabei ist. Und es gibt auch Etappen, die mit einer Abfahrt enden. Also Vielseitigkeit kann man dieser Tour auf jeden Fall nicht absprechen.
Felix, ja, ich finde es ehrlich gesagt sogar richtig gut, weil letztendlich ist es ja so, wenn es zu viele Bergankünfte gibt, dann entsteht eigentlich meistens immer wieder dasselbe Bild, weil sich's eben wiederholt, wer dann halt der beste Kletterer ist, gerade der dann am Ende auch nochmal attackieren kann auf den letzten 2 Kilometern, da wiederholt sich zu viel. Und wenn es jetzt 3 Bergankünfte sind da, das ist schön, und dann gibt es eben auch die anderen Etappen, wo ein reiner Kletterer halt vielleicht nicht erst auf den letzten 1,5 Kilometern den anderen wegsprintet, sondern wo er überlegen muss, ob er nicht vielleicht doch ein bisschen früher angreift, damit er seinen Vorsprung auch noch die Abfahrt runterretten kann. Abgesehen natürlich von dem Thema, dass man immer gucken muss, dass die Abfahrten eben auch sicher sind. Gute Abfahrten sind mit ordentlichen Straßen, weil da natürlich das Risiko liegt, dass gerade in so einer hektischen Phase dann am Ende die Sturzgefahr steigt. Und das ist eben was dann der Veranstalter, dafür muss er Sorge tragen, dass eben die Strecke da dann gut ist. Aber wenn die Abfahrten vorausgesetzt, die sind gut und sie sind sicher, dann finde ich das eigentlich meistens ziemlich gut, weil es meiner Meinung nach das Rennen ziemlich belebt im Vergleich zu Szenarien, wo auf 5 Bergankünften jedes Mal Team US Postal von vorne das Ding bis 4 Kilometer vor Schluss fährt und dann Lance Armstrong halt die anderen abhängt.
Ja, also wir werden natürlich über die Qualität der Straßen dann auch in unserem Daily noch ausführlich sprechen. Wie gesagt, Felix ja vor Ort und der kann uns jetzt auch gleich mal im Anschluss an diese Bergetappe noch ein bisschen auf das Einzelzeitfahren und die endgültige Entscheidung dieser 105. Austragung der Tour de France ein bisschen einstimmen. Knapp über 30 Kilometer, ich habe es angesprochen, Einzelzeitfahren. Was ist so die Charakteristik und wie sieht's aus mit den Hoffnungen für Toni Martin?
Die Charakteristik ist, dass es sackschwer ist. Also es sind 31 Kilometer und es ist so ein bisschen für die reinen Zeitfahrer, also jetzt gerade, wenn man eben Toni Martin anspricht, wobei ich ihn jetzt nicht mehr als reinen Zeitfahrer bezeichnen würde, sondern dass er hat noch ganz andere Qualitäten inzwischen auch in Richtung Helfer und für Ausreißversuche. Aber für die richtigen reinen Zeitfahrer ist es halt eigentlich ein Schlag ins Gesicht, dass das einzige Einzelzeitfahren bei der Tour eigentlich eins ist, was den Bergfahrern ziemlich entgegenkommt, weil wir haben auf den 31 Kilometern, 3 Kilometer vor Schluss noch einen knapp 1 Kilometer langen Anstieg von 10%. Das geht die ganze Zeit zumindest wellig daher im französischen Baskenland. Und ja, also letztendlich kommen die Zeitfahrer dieses Jahr, finde ich sehr kurz. Das finde ich ein bisschen schade, auch wenn es auf der anderen Seite vielleicht gut ist, wenn man davon ausgeht, wie in den letzten Jahren, dass Chris Froome der stärkste Mann in Frankreich ist und dann auch noch als starker Zeitfahrer, wenn dann mehr flachere Zeitfahrkilometer drin wären, würde man es ihm vielleicht zu leicht machen. Das war aber mit Sicherheit auch der Gedanke bei der ASO so ein bisschen, dass man sagt, okay, die Bergfahrer, gerade den eigenen Mann, wenn man die Franzosen sieht, den Romain Bardet, da ein bisschen mehr mit ins Boot zu holen. So gesehen ist es ein nachvollziehbarer Gedankengang, aber für die Vielseitigkeit, wir haben viel drüber gesprochen, dass in der Tour ziemlich viel drinsteckt, dass es sehr schön ist, dass es so vielseitig ist. Die Zeitfahrer kommen halt leider ein bisschen sehr kurz und Toni Martin hast du angesprochen, der wird sich nicht besonders freuen über dieses Einzelzeitfahren.
Ja, ist vielleicht auch eher so ein Roglic oder Valverde Zeitfahren. Also das sind so zwei Fahrer, die ich auf dem Profil auf jeden Fall auf der Rechnung habe. Denn vielleicht für einen richtigen Bergfahrer ist es auch noch zu sehr Zeitfahren von der Natur her. Aber ich glaube, jemand, der auch ein guter Puncher ist, so wie Valverde zum Beispiel, die können da echt gut abschneiden und vielleicht sogar nicht nur den Schaden in Grenzen halten, sondern vielleicht sogar das Zeitfahren gewinnen.
Ja, Roglic, hast du angesprochen, ist auf jeden Fall da ein Kandidat. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt ein Kletterer gewinnt. Das ist kein Bergzeitfahren, so ist es dann auch wieder nicht, aber eben keins für die wirklich auf der Flachen dann die großen Gänge drücken und da mit knapp 60 km/h lang rauschen, sondern es ist halt dann doch deutlich schwieriger und man versucht den Verlust der Kletterer zu minimieren, sagen wir so.
Ja. Was auf jeden Fall beim Alten bleibt, und das ist der traditionelle Abschluss, und das ist jetzt wirklich das französische Städtchen mit dem einfachsten Namen, das ist Paris. Es gibt wie immer eine Sprintankunft mit traditioneller Ankunft auf der Champs-Élysées mit dem Rundenkurs. Wir haben es alle schon erlebt, die Tourfans wissen, wovon ich spreche, und deshalb können wir, denke ich, auch über diese Etappe wenig zusätzliche Worte verlieren. Ich denke, wir beenden damit den genauen Blick auf die einzelnen Etappen und werden uns jetzt nochmal in unsere letzte Verpflegungspause begeben und danach werden wir über die Favoriten sprechen, vielleicht auch ein bisschen über die Geheimtipps und den besten Sprinter womöglich auch. Darauf könnt ihr euch freuen. Wie gesagt, kurze Pause und dann geht's weiter mit Radiotour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit Radsportnews.com hier bei meinsportradio.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Kick in Rush. Das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de. Präsentiert von Mobilcom Debitel. Registriere dich jetzt auf meinsportradio.de/kickinrush und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Kompakt. Bereitgestellt von Sony. Kick and Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de. Werde der Zar des Tippspiels. Die Blindenfußball-Bundesliga live. Alle Spieltage live auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit blindenfußball.net.
Und damit ein letztes Mal willkommen zurück zu Radiotour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit radsportnews.com hier bei meinsportradio.de. Mein Name ist Lukas Kruse und bei mir sind weiterhin Felix Mattes und Erik Gutglück. Und wir werfen jetzt nochmal einen Blick auf die Hauptprotagonisten dieser Tour de France. Neben den Fans natürlich, das sind die Fahrer. Und wir wollen natürlich vor allem einen Blick auf den Kampf um das gelbe Trikot des Gesamtsiegers werfen. Und ich stelle da mal ganz aus dem Bauch heraus die Frage, lieber Erik, wer ist für dich oder wer sind für dich so die beiden größten Favoriten oder wer sind überhaupt die größten Favoriten für dich bei dieser Tour de France auf den Gesamtsieg?
Für mich sind zwei Fahrer die größten Favoriten. Das sind die in den letzten, ich sage mal, anderthalb Jahren die Grand Tours unter sich ausgemacht haben. Das sind Chris Froome natürlich und Tom Dumoulin. Wobei man, also beide sind relativ ähnliche Fahrertypen, beide sehr gut am Berg und exzellente Zeitfahrer. Tom Dumoulin ist vielleicht im Kampf gegen die Uhr noch ein bisschen stärker einzuschätzen. Wobei wir ja schon gesagt haben, das Zeitfahren bei der Tour dieses Jahr ist ja, ein bisschen anders als die anderen Zeitfahren, die man sonst so kannte. Aber als Zeitfahrweltmeister wird er sich dort auf jeden Fall gut schlagen. Gleiches kann man auch von Chris Froome erwarten. Die Frage bei beiden ist, sie sind ja nun auch den Giro schon auf Vollgas gefahren, haben dort Platz 1 und 2 belegt, Froome vor Dumoulin. Wie gut sie das weggesteckt haben. Es gab jetzt immerhin eine Woche mehr Pause als in den Jahren zuvor. Ich denke, beide haben auch eine sehr, sehr gute Mannschaft in Frankreich am Start und haben ja auch schon gesagt, dass sie nicht nur auf Etappensiege aus sind, sondern versuchen wollen, die Tour möglichst zu gewinnen. Von daher steht da hinter den beiden so ein kleines Fragezeichen und ich glaube, das macht die Tour dieses Jahr dann auch sehr ausgeglichen, dass diese beiden auf dem Papier Top-Fahrer vielleicht nur mit 90% Form ins Rennen gehen und nicht mit 100%.
Felix, wenn wir auf Tom Dumoulin gucken, jetzt kam vergangene Woche die Meldung, dass sich Wilco Keldermann verletzt hat bei den niederländischen Meisterschaften. Es ist wieder die Schulter, die rechte, wieder die gleiche. Wie schwer wiegt der Ausfall von Wilco Keldermann im Team von Sunweb? Weil wenn ich mir das Aufgebot so angucke, dann sieht es für mich so ein bisschen aus, als ob jetzt der richtig große Edelhelfer für Tom Dumoulin vielleicht auch ein bisschen fehlt.
Ja, sicherlich. Grundsätzlich muss man dazu sagen, dass am Jahresanfang, ich kann mich erinnern, als wir in Berlin waren bei der Teampräsentation, Erik war da auch und du warst da auch, ging es noch darum, dass Keldermann eigentlich der Mann ist, der bei der Tour Kapitän sein darf, höchstwahrscheinlich, weil man sich noch nicht sicher war, ob Dumoulin nach dem Giro auch die Tour fahren wird. Jetzt wäre er dann wahrscheinlich wohl Edelhelfer für Dumoulin geworden und ist jetzt am Ende leider gar nicht dabei. Es wird Dumoulin auf jeden Fall schmerzen, ihn nicht dabei zu haben, weil gerade die anderen Favoriten richtig starke Teams an der Seite haben. Sky sowieso, wie jedes Jahr. Aber Movistar eben mit Dreifachspitze, was Kapitänsrollen angeht und dann aber auch noch richtig starken Helfern dazu. Marc Soler zum Beispiel. Und Dumoulin ist da so ein bisschen in einem Team drin, das natürlich auch noch aufs grüne Trikot schaut mit Michael Matthews oder zumindest auf Etappensiege im flacheren Terrain. Und das kann natürlich für Dumoulin zum Problem werden, wobei er ja selbst ein sehr starker Folger ist. Also ein Fahrer, der sich sehr gut festbeißen kann und sein Tempo fährt. Man muss sehen, auf jeden Fall ist es natürlich nicht ideal, dass Keldermann weg ist. Trotzdem, grundsätzlich hätte gar nicht wie Erik Froome und Dumoulin als die beiden Top-Favoriten bezeichnet, weil eben das Fragezeichen vom Giro mit der Giro-Belastung schon relativ groß ist. Ich weiß nicht, wie viel die eine Woche mehr jetzt tatsächlich bringen wird. Und da wird es halt, wie Erik ja auch gesagt hat, deswegen wird es richtig spannend bei der Tour, weil eben die beiden starken Rundfahrer der letzten anderthalb Jahre dieses Problem haben. Und deswegen würde ich, wenn du die Frage wahrscheinlich gleich anschließt, wer denn meine beiden Favoriten dann wären, würde ich Romain Bardet ganz oben sehen. Und unter Umständen auch Nairo Quintana, zumindest als ein Vertreter des Movistar-Trios, ganz oben einordnen.
Dann lass uns doch gleich mal teilhaben, warum die beiden, was macht, also jetzt gerade Movistar, da können wir ja vielleicht als erstes mal drüber sprechen. Quintana, Verde Landa und auch Marc Soler, das sind so die drei Spitzen, Marc Soler ein bisschen in Klammern. Meinst du, dass das gut geht, mit drei Kapitänen in die Tour zu starten, oder meinst du, dass sich das auch ein bisschen negativ auswirken kann, wenn die sich eben gegenseitig so hochschaukeln, was natürlich sowohl positive als auch negative Effekte haben kann?
Es kann natürlich zu Problemen führen. Letztendlich muss aber am Ende geht es darum, wer am stärksten ist. Und ich glaube, dass gerade bei dieser Tour es gar nicht mal so schlecht ist, mit mehreren Optionen dazustehen. Ich meine, Sky hat auch mehrere Optionen. Wenn Froome in der ersten Woche weg ist, weil er stürzt oder weil sie schon da merken, dass es eben nicht geht mit Giro und Tour, oder wenn sie das in den Alpen merken, dann gibt es auch da einen Geraint Thomas. Also Movistar steht auf dem Papier mit dieser Dreifachspitze da, und darüber sprechen alle. Aber letztendlich hat zum Beispiel ja auch Sky, wie gesagt, zumindest eine Variante 1b im Köcher. Und ich glaube, dass gerade wegen dieser ersten Tourwoche es gar nicht so schlecht ist, mehrere Spitzen zu haben, weil die Gefahr, dass ein Kapitän sich in der ersten Woche schon einen Rückstand einhandelt, ist halt einfach ziemlich groß. Und dann ist es super, wenn man noch einen oder zwei andere Fahrer hat, die von den Fähigkeiten her auch die Tour gewinnen können. Und dann kommt auch noch dazu, dass das sogar zur taktischen Variante werden kann. Angenommen, jetzt Landa verliert oder Quintana verliert Zeit auf dem Kopfsteinpflaster, dann ist das einer, den man benutzen kann, um zu attackieren in den Bergen und das Rennen richtig hart zu machen. Also ich glaube, das ist schon eine ziemliche ein Luxusproblem, was Movistar da hat. Vorausgesetzt natürlich, die Jungs verstehen sich. Und das ist natürlich Aufgabe von der Teamleitung, das so ein bisschen im Zaum zu halten.
Erik, wenn wir jetzt über Romain Bardet, den ja Felix auch gerade ins Spiel gebracht hat, sprechen, da ist die Situation im Team relativ klar. Bardet der Kapitän, dahinter vielleicht noch Pierre Latour, so als der Edelhelfer. Was macht Bardet trotzdem zum Favoriten? Ich denke, du zählst ihn auch dazu, denn er steht auf unserer Liste.
Ja, ich zähle ihn auch dazu. Ja, was macht ihn zum Favoriten? Er war Zweiter vor 2 Jahren, Dritter letztes Jahr. Hat seine große Schwäche oder seine Zeitverluste sich immer im Einzelzeitfahren eingehandelt. Da hat er jetzt in diesem Jahr das Glück, dass das Zeitfahren ihm vielleicht ein bisschen entgegenkommt, weil es ein bisschen welliger ist und nicht allzu lang. Dennoch wird er mit seiner Mannschaft auch auf der dritten Etappe im Mannschaftszeitfahren, denke ich, Zeit verlieren. Und dann wird alles davon abhängen, wie er über das Kopfsteinpflaster kommt. Also er hat ja bei der Strade Bianche, die ja sehr... Das war ja nicht Strade Bianche, das war ja nicht weiß, die Straßen, das war ja Matsch und Schlamm. Da hat er als Zweiter beim Debüt bei diesem Rennen, also bei seinem Debüt, doch sehr zu überzeugen gewusst. Und er ist auch ein sehr guter Abfahrer, das heißt, er hat sein Rad schon im Griff. Das heißt, ich könnte mir sogar vorstellen, dass er auch auf der Roubaix-Etappe gar nicht mal so schlecht abschneidet. Aber ja, auch zum Thema Movistar. Ich denke, da ist diese Taktik auch einfach so, dass man mit diesen 3 Kapitänen versucht, zur Roubaix-Etappe unbeschadet zu kommen. Und wahrscheinlich werden dort 2 dieser Movistar, dieses Movistar-Trios Zeit verlieren. Und dann hat man halt den einen Kapitän übrig, mit dem man von da an versucht, in den Bergen die Tour zu gewinnen. Und das hat Arge Désert nicht. Da ist Romain Bardet natürlich der unangefochtene Kapitän. Ja, ob es mit dem Toursieg klappt, weiß ich nicht. Wie gesagt, die Tour ist sehr, sehr ausgeglichen. Die Tour auch, denke ich, eine Tour für angriffsfreudige Fahrer. Das ist Bardet auf jeden Fall. Wie es dann ist, ein gelbes Trikot zu verteidigen, das ist für ihn natürlich Neuland. Sollte er in den Genuss kommen, gelb irgendwo zu übernehmen, dann muss er sicherlich seine Fahrweise auch umstellen. Ja, aber zuzutrauen ist ihm der Toursieg allemal. Wer 2-mal auf dem Podium war in den letzten beiden Jahren, der kann natürlich auch gewinnen.
Felix? Ich glaube, dass in Roubaix ist ja an diesem Sonntag, an dem 15. Juli, und da ist ja auch das WM-Finale von Fußballern. Und da, ich glaube, da werden die Franzosen Weltmeister und der Bardet fährt ins gelbe Trikot in Roubaix und dann ist ganz Frankreich überglücklich und dann geht es 2 Wochen mit Volksfest bei der Tour weiter und Bardet wird zum ersten Tour de France-Sieger seit 33 Jahren aus Frankreich. So mal die romantische Szenario. Ich glaube, brauchen wir gar nicht mehr drüber diskutieren, so muss es eigentlich laufen.
Ja, ich denke auch, wir werden demnächst mal noch einen Buchmacher einladen müssen, um mal diese Kombi-Wette vergolden zu lassen. Wenn das wirklich kommt, dann könntest du ein sehr reicher Mann werden, Felix. Sprechen wir doch weiter noch über so ein bisschen die Kopfsteinpflaster-Etappe und ich denke, da kann man Vincenzo Nibali durchaus auch nennen als einer der Fahrer, die auf dem Kopfsteinpflaster kein allzu großes Problem haben könnten. Zumindest wirkte das in der Vergangenheit so. Erik, Bahrain-Merida hat ein ziemlich starkes Aufgebot an den Start gebracht. Pozzovivo beispielsweise noch als, ja, vielleicht Edelhelfer, vielleicht Backup für Nibali. Was traust du dem Italiener zu?
Alles. Das ist, ich kann es ja schon mal vorwegnehmen, das ist eigentlich mein Top-Favorit, was den Sieg anbelangt. Also natürlich sind auf einem Papier Froome oder Dümula erstmal stärker einzuschätzen, aber wir haben es ja schon gesagt, die kommen aus dem Giro, die werden nicht bei 100% in die Tour gehen und für Nibali ist es einfach ein Parcours, der ihm ja auf den Leib geschneidert ist. Ich denke, im Mannschaftszeitfahren kann er mit seiner starken Mannschaft den Schaden auf jeden Fall in Grenzen halten, wenn nicht sogar auf den einen oder anderen was rausfahren. Die Roubaix-Etappe, die ist für ihn ja wie gemacht. 2014 hat er da im strömenden Regen im gelben Trikot den 2. Etappenplatz belegt und dort ja vor den ganzen Klassiker-Spezialisten wie Peter Sagan oder Fabian Cancellara das Ziel erreicht. Im Jahr danach war die Roubaix-Etappe oder gab es auch eine Etappe mit Pflaster, die war nicht ganz so schwierig. Da gab es wenig Zeitabstände oder eigentlich fast gar keine zwischen den Favoriten. Da hat er aber auch immer wieder auf dem Pflaster versucht anzugreifen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, er ist dieses Jahr bei der Flandern-Rundfahrt die Attacke gefahren, auf den ja gepflasterten Anstiegen, die dann letztlich Niki Terpstra gekontert hat und zum Etappensieg gefahren ist. Also Nibali war dort auch im Finale noch dabei. Er hat einfach eine extrem gute Radbeherrschung. Er kann übers Wasser fahren. Er kann auf Position fahren. Er ist wirklich ein vielleicht von allen Favoriten für die Tour der kompletteste Fahrer, was auch seine technischen Fähigkeiten, seine Radbeherrschung betrifft. Ja, und deswegen ist er, also wäre es für mich keine Überraschung, wenn Vincenzo Nibali nach 2014 seinen zweiten Tour de France-Sieg feiert.
Felix, wie siehst du Nibalis Chancen gegen die eben schon angesprochenen Konkurrenten?
Wenn ich jetzt defensiv bin, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Kanada hat er Chancen, die Tour wieder zu gewinnen. Wenn ich jetzt offensiv sein will, lehne ich mich aus dem Fenster und sage, nee, das geht nicht auf den Podest. Ich glaube, er ist einfach zu alt. ja, er ist sehr, sehr komplett und er bringt alles mit grundsätzlich, aber ich bin skeptisch, ob das in Richtung Richtung Toursieg oder auch Podium am Ende reichen wird. Ich glaube, da fehlt es dann in den Bergen dann doch am Ende. Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Es ist jetzt einfach nur eine offensive Prognose, ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er in den Bergen bei den allerbesten Tells, da sind inzwischen andere, glaube ich, stärker.
Dann kommen wir doch noch zu dem letzten.
Wobei ich vielleicht noch hinzufügen will, dass es trotzdem noch ein Fahrer ist, der halt extrem viel Spaß macht, weil er halt gerade wenn er im Hintertreffen ist und gerade wenn er merkt, dass es zu den allerbesten jetzt nicht reicht, dann trotzdem in die Offensive geht und das Rennen belebt, alles probieren wird. Also er wird uns auf jeden Fall viel Spaß machen, glaube ich. Aber ich zweifle einfach daran, dass er mit Froome, mit Bardet, mit Quintana, mit Richie Porte haben wir noch nicht genannt, dann mitklettert, wenn's drauf ankommt.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Und dann schließe ich mich auch gleich mal an und wir sprechen über den sechsten dieser großen Favoriten, die wir hier uns mal rausgepickt haben. Es gibt natürlich noch viel mehr. Wir sprechen auch gleich noch über Geheimfavoriten, aber der große letzte auf unserer Liste, das ist Richie Porte. BMC hat in meinen Augen das kompletteste Team, was das Mannschaftszeitfahren angeht. Erik, welche Rolle kann das spielen? Ich traue Port zu, dass er eben nach dem Mannschaftszeitfahren in Richtung Gelb unterwegs ist, vielleicht auch in Gelb unterwegs ist, je nach Teamtaktik. Traust du ihm den großen Wurf zu? Er hatte ja doch in Vergangenheit sehr viel Pech.
Ja, von seinen Fähigkeiten muss man es ihm eigentlich zutrauen. Also du hast es schon gesagt, er hat eine starke Mannschaft. Er ist ein sehr starker Zeitfahrer. Er ist mittlerweile auch ein echt guter Kletterer. Er hat das aber noch nie bei einer Grand Tour umsetzen können. Also er hat einwöchige Rundfahrten gewonnen, wie dieses Jahr die Tour de Suisse zum Beispiel oder die Tour de Romandie in der Vergangenheit, Paris-Nizza. Da hat er gezeigt, dass er klettern kann, dass er Zeit fahren kann, dass er alles mitbringt, was man braucht. Aber irgendwie hat er immer bei seinen Versuchen, eine Grand Tour vorne zu beenden, irgendwo sich einen schwarzen Tag auf einer schweren Etappe erlaubt. Und ich sehe ihn ehrlich gesagt am Ende nicht auf dem Podium. Top 10 ja, aber kein Podium.
Felix, wie siehst du die Geschichte um Richie Porte? Podium, kein Podium, vielleicht sogar Sieg?
Ähnlich. Also ich finde auch, dass ihm eigentlich alles zuzutrauen ist. Von seinen Fähigkeiten her kann er die Tour gewinnen. Aber das mit den 3 Wochen ist halt leider das große Thema. Und das hat sich immer wieder gezeigt, dass es immer wieder Fahrer gab, die richtig stark sind, richtig die Fähigkeiten hätten, um so eine Tour de France zu gewinnen, aber dann immer einen schwarzen Tag in die 3 Wochen bekommen oder halt Pech haben und so weiter und so fort. Und das trifft leider auf Porte bisher auch zu und das könnten wir vorstellen, dass es dabei leider auch bleibt, zumal eben
Paris-Roubaix zum Beispiel sowas ist, was ihm unter Umständen ein bisschen Schwierigkeiten machen könnte. Also zuzutrauen ist ihm alles, aber wirklich dran glauben, dass er die Tour gewinnt, tue ich irgendwie nicht. Auch wenn ich in unserer Tour-Vorschau für Radsportnews.com ihn als Favorit auf Gelb genannt habe, aber da geht es ja auch ein bisschen darum, dass wir als Redaktion alle Favoriten vorstellen und das ist dem geschuldet gewesen.
Ja, dann darfst du auch gleich im Anschluss, nachdem wir jetzt die großen Top-Favoriten abgearbeitet haben, mal deinen Dark Horse, deinen Geheimfavoriten vielleicht in Richtung Podium, vielleicht sogar auf den Gesamtsieg, aber zumindest in der Gesamtwertung uns vorstellen und präsentieren.
Ja, gibt es natürlich mehrere, aber wir werden die ja wahrscheinlich jetzt auch nacheinander dann alle nennen, die ich uns kenne. Ich würde Adam Yates nennen. Von dem erwarte ich mir ziemlich viel, ähnlich wie von seinem Bruder beim Giro. Ich glaube nicht, dass er genau so auftreten wird wie sein Bruder beim Giro, so dominant in den ersten zwei Wochen und dann völlig eingehend in der dritten. Aber Yates könnte ich mir vorstellen, dass der tatsächlich am Ende überrascht und da auf dem Podium steht und dem traue ich zum Beispiel sogar auch den Toursieg zu. Mitchelton Scott ist auch kein schlechtes Team fürs Mannschaftszeitfahren. Haben eine sehr gute Mannschaft in Frankreich dabei, haben sich jetzt komplett auf ihn ausgerichtet. Das ist auch ein Statement vom Team gewesen. Ich meine, sie haben einen hoffnungsvollen Sprinttalent im Kader mit Caleb Ewan und lassen den jetzt zu Hause, woran das auch immer liegt. Kann natürlich auch sein, dass es an den Transfergerüchten mit Lotto liegt, dass sie da ein bisschen immer einen reinbürgen wollen jetzt. Aber letztendlich ist es schon ein Statement, dass das Team trotz eines hoffnungsvollen Sprinttalents im Kader jetzt alles auf Adam Yates setzt. Und ja, und deswegen, wenn das Team so in ihn vertraut, vertraue ich in ihn auch. Ich glaube, der wäre mein Geheimtipp. Wenn man auf jemand setzen möchte im Wettbüro, der ein bisschen eine höhere Quote hat, vielleicht dann doch auf Adam Yates.
Oder man nimmt die Kombi-Wette, die du eben angebracht hast. Damit kann man, wie gesagt, sicherlich auch ziemlich reich werden. Mit diesem Einsatz.
Ja, das wäre mein absoluter Top-Tipp, ja, das ist richtig. Also wenn ich jetzt morgen dann hier in Frankreich zum Wettbüro gehe, dann mache ich das. Dann küsst mich auch der Wettbürobesitzer wahrscheinlich, weil ich die Franzosen so liebe scheinbar.
Ja, auf jeden Fall. Erik, dann darfst du jetzt natürlich uns auch noch deinen größten Geheimfavoriten vorstellen.
Ja, ich hätte auch den Adam Yates genommen, einfach weil er dieses Jahr schon sehr gut gefahren ist und auch weil er schon Vierter bei der Tour de France war. Ich schwenke jetzt mal ein bisschen um. Für mich ein Geheimfavorit, nicht auf den Toursieg, aber vielleicht so aufs Podium oder die Top 5 ist Bob Jungels. Dem traue ich das auf jeden Fall zu, denn ich denke, dass er auch einer ist, der die erste Woche ganz gut überstehen kann, hat mit Quickstep eine Mannschaft, die im Mannschaftszeitfahren ihm auf jeden Fall zur Seite steht und mit ihm, also vor allem auch mit ihm, der ist auch ein starker Zeitfahrer, da viel Zeit rausholen kann. Ich glaube auch, dass ihm so diese Etappen durch die Bretagne, die so ein bisschen Ardennen-Klassiker-mäßig sind, dass ihm das auch liegt. Er hat ja immerhin dieses Jahr Lüttich-Bastogne-Lüttich gewonnen. Auch die Roubaix-Etappe, glaube ich nicht, dass er da zu den schlechtesten zählt. Ob er da jetzt ganz vorne ankommt und Zeit auf die anderen rausholt, weiß ich nicht. Aber er kann auch gut klettern, er kann auch am letzten Tag im Zeitfahren gut abschneiden. Also es ist ein Fahrer, der auf jedem Terrain gut zurechtkommt. Und das kann vielleicht sogar bei dieser Tour der Schlüssel, ja, vielleicht nicht zum Gesamtsieg sein, aber wie gesagt, Top 5 oder wenn es gut läuft, Top 3, würde ich mich auf jeden Fall freuen, ihn so weit vorne zu sehen.
Ja, bei mir stellt sich die Frage bei Bob Jungels so ein bisschen, steht und fällt es für mich so ein bisschen mit der Teamtaktik. Das Team ist vielseitig aufgebaut. 18 Saisonsiege haben die Fahrer im Touraufgebot schon gefeiert. Das ist ein guter Wert. Fast die Hälfte von denen, die das gesamte Quickstep-Team eingefahren hat. Und ich stelle mir einfach so ein bisschen die Frage und vielleicht kannst du mir die ja beantworten, Felix, ob bei Quickstep vielleicht der Gesamtwertungserfolg von Jungels so ein bisschen der Etappenjagd und dem Etappenhunger des gesamten Teams untergeordnet werden muss und ob ihm das vielleicht so ein bisschen schaden könnte dann auch in den Bergen, dass das Team vielleicht nicht das Stärkste ist, was zumindest die Bergetappen angeht, wenn man mal Alaphilippe rausnimmt.
Ja, ich denke, er wird in den Bergen mit Sicherheit zu den Fahrern unter den im Favoritenkreis gehören, die jetzt nicht noch 5 Helfer bei sich haben, aber grundsätzlich ist das Quickstep-Team natürlich einfach sehr stark und gerade in dieser ersten Woche kann Quickstep mit seiner Stärke, mit seinem Wissen bei Klassikern und so weiter ein Junges natürlich auch sehr gut beschützen und dafür sorgen, dass er da keine Zeit verliert. Also ich würde das Team nicht als Problem für ihn sehen. Natürlich ist es immer schwierig, wenn eine Mannschaft auf vielen Hochzeiten tanzen will und das kostet dann Kräfte für die Berge. Aber in den Bergen ist es letztendlich ja auch so, da kommt es dann am Ende darauf an, dass er mitfahren kann. Es ist schön, wenn man da ein paar Helfer an der Seite hat, aber wird er auch haben, wie gesagt, Alaphilippe zum Beispiel. Ich würde das nicht so kritisch sehen. Ich glaube sowieso nicht, dass Jungels die Tour gewinnt und deswegen ist es, glaube ich, kein so schwieriger negativer Punkt, dass das Team da noch andere Dinge reißt. Auf der anderen Seite nimmt es ja zum Beispiel auch Druck. Also wenn die Mannschaft vorher andere Siege eingefahren hat, dann nimmt es ja auch ihm den Druck, weil das wahrscheinlich die wenigsten erwarten, dass er jetzt da alles fürs Team aus dem Feuer holt.
Ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte und Bob Jungels, wir werden es verfolgen, hatte da auch vorhin eine sehr angespannte Diskussion mit einem Kollegen von meinsportradio.de. Schöne Grüße an ihn, also meine beiden Kollegen trauen Jungels ein bisschen was zu, ich bin da eher noch skeptisch, was sogar die Top 10 angeht. Ich würde jetzt vielleicht nochmal den Namen Primoz Roglic ins Spiel bringen. Erik, Roglic ja doch einer der Shootingstars, letztes Jahr hat er eine Etappe bereits gewonnen, ist ihm dieses Jahr der Schritt zuzutrauen, schon in Gesamtwertung zu gehen, in Richtung Gesamtwertung zu gehen, oder traust du ihm das vielleicht noch nicht zu, dem ehemaligen Skispringer?
Ist bei ihm schwierig zu sagen. Ich würde es ähnlich wie bei Richie Porte halten. Die Fähigkeiten bringt er auf jeden Fall mit. Er hat immerhin dieses Jahr die Baskenland-Rundfahrt gewonnen. Er hat die Tour de Romandie gewonnen. Er ist Vize-Weltmeister im Einzelzeitfahren. Also das kann er auf jeden Fall schon mal. Er ist stark am Berg. Aber die Frage, die wir, also bei Richie Porte wissen wir ja, dass er Schwierigkeiten hat, das über 3 Wochen zu bringen. Bei Primoz Roglic wissen wir es nicht, ob er das kann. Das ist jetzt sein erster Versuch, wo er es wagen will. Top 10 traue ich ihm zu. Ob es jetzt gleich schon beim ersten Versuch Richtung Top 5 oder Podium geht, ja, wage ich zu bezweifeln. Aber es kann natürlich, so eine Tour ist lang. Es gibt viele Etappen, die tückisch sind in diesem Jahr, und wenn er sich da schadlos halten kann, ja, warum nicht? Wäre eine Überraschung, aber auch nicht ganz aus der Luft gegriffen.
Felix, ja. Wie siehst du es?
Sehe ich ähnlich. Eigentlich ziemlich genauso. Also Top 10 traue ich ihm auf jeden Fall zu. Top 5 oder Podium wird, glaube ich, schwierig. Ich sehe ihn eigentlich eher als Etappensieger auf 1 oder sogar 2 schweren Bergetappen und dann in Richtung Bergtrikot fliegend. Das ist, glaube ich, eher so das, wie ich ihn einschätzen würde. Ich glaube, dass er über die 3 Wochen komplett konstant ohne Zeitverluste auf den schwierigen Etappen durchkommt, das muss er halt erst noch beweisen. Und bis dahin würde ich ihn eher als Top-10-Fahrer und vielleicht Anwärter auf Etappensiege und Bergtrikot sehen, was schon ja ein sehr großer Supererfolg wäre für ihn.
Ich denke, aus Zeitgründen müssen wir jetzt die ganze Geschichte ein bisschen abkürzen. Es gibt natürlich noch viele weitere Namen, die es grundsätzlich zu besprechen gibt. Ich denke, das werden Felix und ich und wahrscheinlich auch Erik und Florian, die uns regelmäßig mal zur Seite stehen, werden auch während der Tour noch tun. Ich denke da an Rigoberto Urán, Ilno Sakarin, vielleicht auch Rafael Majka, Dan Martin, Jakob Fuglsang, auch ein Bauke Mollema muss man zumindest, was die Top 10 angeht, bestimmt auf der Rechnung behalten. Auch die Sprinter werden wir uns jetzt erstmal sparen und dann vielleicht auch für die Sprintetappen, wenn dann eben auf der restlichen Etappe nicht so viel passiert, ein bisschen genauer beleuchten, wer denn da so dabei ist, wer die besten Chancen hat, wer vielleicht der Stärkste ist. Und ich würde dann zum Abschluss dieser doch sehr, sehr ausführlichen Vorschau mal jetzt zu den Tipps kommen und den Anfang bei Erik machen, der ja mit Vincenzo Nibali als Toursieger schon den ersten Tipp gebracht hat. Wen siehst du denn außer Nibali noch in den Top 2? In den Top 3.
Also 3. Ich habe da echt lange überlegt, habe mir da mehrere Konstellationen überlegt, wie die Tour laufen könnte, und wahrscheinlich habe ich mir 100 Konstellationen überlegt und die 101. wird die sein, die eintritt. Vincenzo Nibali ist für mich der Toursieger in diesem Jahr, der wird's machen. Ich sehe auf Platz 2 Alejandro Valverde, weil er ähnlich wie Nibali auf jedem Terrain zurechtkommt und ich mir auch vorstellen kann, dass er auf dem Pflaster gut abschneidet. Und auf Platz 3 sehe ich dann Chris Froome. Ich glaube, dass er auch gerade jetzt, nachdem er für die Tour erstmal freigesprochen wurde von seinem vom Dopingvorwurf, dass er da jetzt befreit auffahren kann, wenn man das so sagen darf. Er hat auch eine sehr, sehr starke Mannschaft, aber ich glaube tatsächlich, dass der Giro gerade diese letzte Woche und dieser Kraftakt von ihm, diesen Rückstand noch aufzuholen, den er ja schon zwischendurch hatte, diese fast 5 Minuten, dass das doch sehr viel Energie gekostet hat und dass er ja Podium schafft, Chris Froome, aber es wird nur der 3. Platz werden.
Dann leite ich die Frage doch gleich mal an den 2. in der Runde weiter an Felix. Dein Tipp auf die Top 3?
Ich habe überhaupt kein Szenario durchgespielt und habe mir keine Gedanken gemacht, wie ich tippen soll, sondern mache das jetzt aus dem Bauch raus. Bardet, Quintana, Geraint Thomas oder Adam Yates, einer von den beiden auf 3.
Okay,
und natürlich müsste man Froome da vielleicht auch noch berücksichtigen, aber ich tippe jetzt einfach mal riskant aus dem Bauch heraus Bardet, Quintana, Thomas.
Gut, ich werde mir das notieren.
Und dann kriege ich am Ende in 3 Wochen auf die Schnauze, genau.
Genau, ich werde mir das notieren, wir werden das auswerten. Ich kann sagen, ich habe beim Giro unterlegen gegen Erik hier im internen Podcast-Tippspiel. Ich setze auf Richie Porte als Sieger. Zweiter wird für mich Adam Yates. Dritter sage ich Valverde. Ich denke, das ist ein sehr, sehr interessantes Stimmungsbild, was hier generell jetzt von uns genannt wurde. Ich denke, wir freuen uns alle und das eint uns auf diese nächsten 3 Wochen. Es wird spannend. Ihr könnt uns natürlich auch gerne auf Twitter oder in den Kommentaren unter diesem Podcast wissen lassen, was ihr denn denkt, wer die Tour de France gewinnt, wer vielleicht so die Überraschung wären. Alle eure Meinungen zu dieser Vorschau zur anstehenden Tour de France, immer her damit. Wir lesen uns das gerne durch, gehen da auch auf Fragen natürlich gerne ein. Hashtag Radio Tour oder eben an uns auf Twitter, an Felix Mattes, an mich, Luke_Crew und an Erik, den Ether-Rakete 87 auf Twitter. Ich bedanke mich bei euch beiden. Danke, lieber Felix, dass du dir vor Ort die Zeit genommen hast und ich freue mich sehr auf die nächsten 3 Wochen. Wir werden uns ja doch sehr viel hören.
Ja, das gebe ich genauso zurück. Es wird mit Sicherheit ein Riesenspaß in den nächsten Wochen. Und eine Bitte an die Zuhörer vielleicht, macht uns nicht zu fertig, wenn ihr jetzt da kommentiert. Wir haben halt einfach keine Ahnung, was die Tipps angeht.
Das lassen wir mal so stehen. Vielen Dank auch an dich, Erik. Wir werden dich nicht regelmäßig, aber bestimmt auch das eine oder andere Mal in den nächsten 3 Wochen hören. Und ich wünsche dir natürlich auch viel Spaß bei der Tour de France.
Ja, vielen Dank. Also den Spaß werde ich auf jeden Fall haben, denn freue mich schon seit letztes Jahr Oktober, als die Tourstrecke bekannt gegeben wurde, auf diese Tour, weil ich glaube, das ist die spannendste und ausgeglichenste, die wir in den letzten 20 Jahren, seit ich zumindest Radsport gucke, hatten.
Ich werde erst 22, also ganz so viele Tour de France Ausgaben habe ich noch nicht auf dem Buckel. Trotzdem bedanke ich mich natürlich bei den Zuhörern hier fürs Zuhören. Wie gesagt, ihr könnt uns gerne bei euch melden, euch gerne bei uns melden, so rum. Teilhaben in den nächsten 3 Wochen. Wie gesagt, es wird täglich eine Zusammenfassung geben. Da werde ich zusammen mit Felix Mattes von Radsportnews.com, unserem Partner, auf die Etappen zurückblicken. Ihr könnt uns auch gerne während der Etappe mal Fragen stellen, Input geben, was wir besprechen sollen. Da gehen wir natürlich gern drauf ein. Die Zeit nehmen wir uns, sofern wir sie denn haben. Und ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit der Tour de France. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören dieses Podcasts. Das war die große Tour de France Vorschau hier bei Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit Radsportnews.com hier bei meinsportradio.de. Mein Name ist Lukas Kruse und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis bald.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk in Kooperation mit Radsportnews.com auf meinsportradio.de. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.